Sehr, dass wir wieder mal hier sein können. Mein Name ist Joachim Schuster, bin hier mit meiner Frau Anna. Das ist unsere Heimatgemeinde und deswegen kommen wir auch immer wieder gerne hierher zurück. Also ich werde nachher noch ein bisschen mehr erzählen, was ich mache. Wir leben derzeit in Bergneustadt, ich bin da im Forum Wiedenest angestellt, aber da gehe ich später in dem Missionsbericht noch etwas näher drauf ein. Jetzt freue ich mich erst einmal, dass wir Erntedank miteinander feiern können. In unserer Gemeinde in Bergneustadt hatten wir letzte Woche Erntedank gefeiert, so habe ich es dieses Jahr zweimal, umso schöner. Es ist ja ein großartiges Fest. Wir können dankbar sein, dass Gott uns durchträgt, Jahr für Jahr, uns immer wieder das gibt, was wir brauchen, die Lebensgrundlagen. Und deswegen ist es schön, sich das einmal im Jahr so vor Augen zu führen, und zwar nicht nur theoretisch, so dankbar wollen wir ja immer sein und können Gott dafür danken, wie gut wir es haben. Jetzt können wir es mal ganz praktisch sehen. Es ist schon großartig, was hier so liegt und uns so die Fülle und den Reichtum bildlich vorspielt, wie Gottes Segen ist. Und das Schöne ist, die ganzen Sachen, die hier sind, die sind nicht nur bildlich da, die werden irgendwann dann auch mal genossen. Und das ist das Gute daran. Genau, früher war das ja Erntedank, was sehr, sehr lebensnah ist, insofern als jeder irgendwo mit der Landwirtschaft verbunden war und dann standen hier die eigenen Kartoffeln vom Feld oder die Tomaten aus dem Garten, was zum Teil jetzt ja immer noch ist, aber viele von uns kennen die Dinge natürlich nur noch aus dem Supermarkt und kriegen sie dort. Und ich denke auch, der Großteil, der hier ist, ist nicht im eigenen Garten angebaut. Ist aber nicht schlimm, denn wir danken ja nicht nur dafür, dass wir selber Feldfrüchte gemacht haben, sondern wir sind dankbar dafür, dass Gott uns versorgt, dass Gott für uns da ist. Und auch wenn das vielleicht für uns mehr symbolisch ist und für dieses Jahr steht, wir wissen, meine Kraft, die ich habe, meine Kreativität, mein Beruf, Gesundheit, all diese Dinge sind Geschenke Gottes, ist ein Zeichen des Segens Gottes. Und dafür können wir von Herzen dankbar sein. Und was wir hier auch sehen können, ist, dass unser Gott ein Gott ist, der ein Vater ist, der einen versorgt, der für einen da ist, der einen beschenken möchte. Ein Gott, der aus vollen Händen Überfluss geben möchte. Das ist Gottes Charakter. Und deswegen ergibt es auch viel Sinn, dass wir das miteinander feiern, dass wir diesen Tag im Jahr festmachen als Feiertag, um uns daran zu erinnern. Gott hat einen Plan für unser Leben und Gott sorgt für uns und unser Leben ist in diesem Plan eingewoben, aber ein Teil davon ist eben auch unsere Umwelt. Und hier sehen wir einen schönen Teil davon, die Kartoffeln, Rotkohl oder rote Beete, Zwiebeln, Brot, Kürbis, Säfte, Zitronen, all das ist ein Teil von Gottes guten Willen für uns und Gott einen guten Plan für uns. Und Gottes Heil, das er für uns gedacht hat, für das er uns geschaffen hat, ist eben eingewoben in dieser Welt, in dieser Umwelt, wozu eben auch all diese Feldfrüchte und schönen Dinge gehören. Und ich möchte uns das heute einmal ein bisschen vor Augen führen, wie das zusammenhängt. Gottes guter Wille für uns, sein Heil, seine Erlösung und das alles aber auch im Kontext der Landschaft, im Kontext der Umwelt, in der wir leben. Wir sehen Gottes Barmherzigkeit, seine gnädige Güte und wir sehen ein Stück von seinem Heil. Und ich möchte einsteigen mit einem vielleicht etwas ungewöhnlichen Text für Erntedank. Ein Text, der in der Bibel direkt nach der Sintflut kommt, aber sehr vielsagend ist. Ich werde übrigens heute ganz viel Bibel lesen mit uns und einmal so quer von Adam und Eva bis Offenbarung durch die Bibel springen. Aber weil es eben sehr viele Bibeltexte sind, habe ich die auch alle hier auf dem Beamer mitgebracht. Aber wer gerne ein bisschen Bibel aufschlagen üben will, hat jetzt eine richtig gute Gelegenheit dazu. Also zurück zum Text aus 1. Mose 8. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es ist ein unfassbares Versprechen, Verheißung Gottes für den Menschen. Warum so unglaublich? Weil es direkt nach dem schlimmsten Gericht Gottes, nach dem schlimmsten Unglück für die Menschheit geschehen ist. Davor, direkt vor diesem Text, ist die Sintflut. Gott zerstört die Erde, die er geschaffen hat, mit allem, was da drinnen ist, weil diese Erde korrupt war, kaputt gegangen war. Menschen sich gegen Gott entschieden haben, Unrecht immer mehr wurde, Egoismus, Selbstsucht, Gottlosigkeit immer stärker wurden und Gott keinen anderen Weg sah, als dieses Gericht zu üben. Bis auf eine Familie, Noah, die er hindurch gerettet hat. Und mit denen hat er nun neu angefangen. Aber statt, dass Gott jetzt diesem Noah sagt, hör mal, du hast gesehen, was passiert ist, pass gut auf, dass ihr nicht wieder so werdet. Statt so etwas zu sagen, sagt er, egal was passiert, egal wie es weitergeht, hier ist meine Verheißung an euch, es wird nicht aufhören, all das, was nötig ist zum Leben. Dieser Wechsel von Nacht und Tag, Sommer und Winter, Ernte und Dinge einsehen, das wird bleiben, egal was ist. Diese Verheißung gebe ich euch, ohne irgendwelche Vorbehalte, ohne Voraussetzungen. Und als Zeichen dafür, dass er das immer tun wird, gibt er uns dieses Zeichen des Regenbogens, etwas, was uns ja immer wieder erfreut, wenn wir es sehen nach dem Regen, was also bei jedem Ansatz von Sintflut, also wenn es mal ein bisschen regnet, deutlich wird, da stellt sich Gott zu uns, er gibt diesen Regenbogen und sagt uns, ich bleibe euch treu und werde euch durchtragen. Solange die Erde steht, und in diesem Wort haben wir schon eine kleine Ahnung, da gibt es noch mehr. Das, solange die Erde steht, wird dieser Wechsel sein, aber danach kommt noch etwas weiter. Und das werden wir im Weiteren noch genauer uns ansehen. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, das alles beginnt mit der Schöpfung. Da hat Gott das eingesetzt. Er hat die Welt geschaffen und den Menschen in eine Umwelt hineingeschaffen, die von diesem Tageslauf, von diesem Jahreslauf geprägt ist. Schauen wir uns das einmal an. Aus 1. Mose 2, nachdem Gott die Erde geschaffen hat, sagt er, und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein. Also Gott setzt den Menschen erstmal in einen blühenden, wunderschönen Garten hinein, den er geschaffen hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen auf der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und dann Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott setzt den Menschen in einen tollen Garten, gibt ihnen eine Aufgabe. Also er hat den Menschen nicht in irgendeinen luftleeren Raum geschaffen, sondern in ein Lebensumfeld hineingesetzt, das sinnvoll ist, das funktioniert, das Gesundheit, Heil, Leben ermöglicht. Ich finde das schon ganz spannend in der Schöpfung selber, wie diese Schöpfung aufgebaut ist. Wir wissen, das sind 6 Schöpfungstage. Am 7. Tag ist dann der Ruhetag, den wir heute genießen. Aber erstmal 6 Schöpfungstage. Die ersten 3 Tage, da schafft Gott den Lebensraum für unterschiedliche Dinge. Und die nächsten 3 Tage, da füllt er dann diesen Lebensraum mit irgendwelchen Lebewesen. Also die ersten 3 Tage trennt er Himmel und Erde, also das Universum und die Erde selber. Dann am 2. Tag trennt er Meer und Luftraum, also oben und unten, diese 2 Hälften der Welt. Und am 3. Tag trennt er dann auf der horizontalen Ebene die Stellen, die Wasser haben und die Stellen, wo trocken ist, wo Land ist. Und damit hat er den Lebensraum geschaffen und danach, die nächsten Tage, füllt er diesen Lebensraum. Das Universum füllt er mit Sonne, Mond und Milliarden von Sternen. Also eigentlich sind es auch Milliarden von Sonnen in den unterschiedlichen Universen, die es so gibt, aber jetzt für uns ist es eine. Genau, also den Teil hat er gefüllt. Dann wird diese Trennung zwischen oben und unten, Luft und Wasser gefüllt mit Vögeln und mit Fischen. Und am 6. Tag füllt er dann die trockene Erde mit allen Arten von Tieren und eben auch den Menschen. Und so sehen wir, das gehört zusammen. Der Mensch gehört zu seinem Lebensraum. Das ist nicht voneinander getrennt und auch von Gott her nicht gedacht. Wir neigen als Christen ja manchmal so das normale Leben und das geistliche Leben zu trennen und alles, was Gott so angeht, geht dann unsere Seele an und unser Seelenheil. Wir sind froh, dass Gott dafür sorgt, dass wir ein ewiges Leben bekommen. Aber Gott hat uns in eine Welt hineingesetzt, in eine Schöpfung hineingesetzt und die Schönheit dieser Schöpfung und den Segen dieser Schöpfung können wir hier sehen vor uns. Das ist, was Gott für uns geschaffen hat. Dieser Garten Eden, den er geschaffen hat, wo er die ersten Menschen hineingesetzt hat, ist gedacht als ein vollkommener Lebensraum, da wo das Leben, wo Segen, wo Aufblühen jedes einzelnen Menschen möglich ist. Da gibt es Nahrung, die lecker ist und vielfältig ist. Es gibt zu der Zeit noch keine Gefahr für den Menschen, keine Krankheit, kein Tod. Es gibt eine Aufgabe, die gut ist, die sinnvoll ist, die Freude macht, diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Und das alles noch ohne, dass da irgendwie eine Gefahr im Arbeiten ist oder dass es in negativer Weise anstrengend wäre, sondern es ist erfüllend und schön gewesen. Und der Mensch zu dieser Zeit lebt im Einklang mit sich selber, Mensch und Mensch, in Einklang mit seiner Umwelt, der Natur und in Einheit mit seinem Gott und Schöpfer. Also das perfekte Leben. Und so ist der Garten Eden ein Bild für das, wonach wir uns alle sehnen, was wir gerne haben möchten, wo wir sein möchten. Wie viele Menschen haben einen eigenen Garten und freuen sich daran, den zu bebauen oder gehen irgendwo in die Wildnis, wo keine Schornsteine sind und keine Straßen und genießen es einfach mal so, die Natur pur zu erleben. Da ist was in uns drin, dass wir uns nach diesem Garten Eden sehnen. Und Gott sehen wir hier als einen, der dem Menschen mit Liebe und Fürsorge zugewandt ist, der Fülle schenkt, der aus vollen Händen die Fülle auch ausstreut und ausschüttet auf die Erde, Bäume mit Früchten in aller möglichen Art und Weise und Früchten der Erde, die geerntet werden können. Gott verschenkt sich in großem Maße. So ist Gott hier dargestellt. Und das ist auch Gottes Wesen weiterhin. Zum Beispiel in den Psalmen lesen wir, wie Gott sich da vorstellt. No. Als ein Beispiel, Psalm 104. Da betet der Psalmist: Gott, du tränkst die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zum Nutz der Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschenherz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschenherz stärke. Ja, da ist dieser Segen Gottes, den wir erleben können, wofür wir so dankbar sind. Da haben wir das Brot, das das Herz erfreut. Wein habe ich auch gesehen. Ich bin nicht sicher, ob wir auch Öl hier haben. Aber viel, was hier genannt wird, das haben wir und davon leben wir. Das nutzen wir jeden Tag. Nur irgendwann passiert etwas mit dieser Schöpfung. Es geschieht etwas, das Konsequenzen für alle Geschöpfe hat. Für uns Menschen, für unsere Seele, aber auch für unseren Körper und für die ganze Umwelt, für die Schöpfung, in der wir leben. Und das ist der Sündenfall. Der Mensch entscheidet sich, gegen Gott zu rebellieren. Er entscheidet sich, ich will selbst Gott sein. Ich will mein eigener Maßstab sein. Ich möchte entscheiden, was gut und schlecht ist. Und die Konsequenzen dieser Entscheidungen, die müssen wir leider bis heute erleben. Ja, häufig Entscheidungen, was gut und nicht gut ist, geht auf Kosten von anderen oder auf Kosten der Natur. Das finden wir natürlich auch in der Bibel. 1. Mose 6. Dann habe ich das hier nicht stehen, dann lese ich euch das mal vor. Aus 1. Mose 2, da wird das beschrieben, dass Gott dem Menschen vor eine Entscheidung tritt. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von den Bäumen des Gartens, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, wenn du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also Gott gibt dem Menschen hier eine Grenze. Sagt, das ist deine Grenze als Mensch, die überschreitest du nicht. Du versuchst nicht, selber Gott zu sein. Aber es geschieht dann leider, dass der Mensch das eben dann doch tut. Und das hat dann Auswirkungen auf die ganze Welt. Das lesen wir dann in 1. Mose 3, die Folgen des Sündenfalls. Also wenn ihr eine Bibel habt, aufschlagen. Ich habe es leider vergessen, hier auf die Folie zu tun. Also, 1. Mose 3, ab Vers 17, da spricht Gott dem Menschen die Folgen seiner Entscheidung gegen Gott zu und sagt, und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Jetzt kommt es. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Der Sündenfall hat Folgen für den Menschen. Vor allen Dingen geht diese Balance, dieser Gleichklang kaputt, wo er vorher oder Mensch in Einklang war mit sich selber, mit der Umwelt, mit Gott, geht dieses alles so zu Bruch. Der Mensch fängt an, sich zu verstecken. Er hat Angst, er schämt sich. Er kann sich selber nicht mehr in die Augen blicken, aber auch Gott nicht mehr in die Augen blicken. Und hier lesen wir in dem Text, dass auch dieser Einklang mit der Natur kaputt geht. Der Mensch kann nicht mehr einfach ich selbst sein, so wie er ist. Er versteckt sich, er muss sich bekleiden, er muss sich verdecken. Die Scham kommt hinein. Das Leben ist nicht mehr natürlich möglich, sondern wir brauchen alle möglichen Hilfsmittel. Aber wie gesagt, auch der Einklang mit der Natur ist kaputt. Das hat Folgen. Für die Natur hat es Folgen, dass der Mensch nicht nur mehr die Natur bebaut und bewahrt, sondern sie auch ausbeutet und kaputt macht. Folgen sehen wir heute noch stärker als damals. Aber es hat auch Folgen für den Menschen. Denn die Natur wird dem Menschen plötzlich zum Gegner. Erstens einmal, dass er das Brot aus der Erde der Natur abringen muss. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Es ist Arbeit und es ist nicht immer schön. Und manchmal ist es richtig hart und manchmal wehrt sich die Natur mit Erdbeben oder Dürren oder einer Erde, die nicht Gutes hervorbringt, die schlecht ist und wo man nicht einfach was hineinsät und dann kommt die Vielfalt heraus. Also auch die Natur wird gefährlich oder die Tiere. Menschen werden von Tieren angefallen, was früher nicht denkbar war. Also diese Balance ist aus dem Gleichgewicht gegangen. Und wenn man dann so den Lauf der Menschheit weiter sieht, merkt man, welche Konsequenzen dann weiterkommen. Nicht lange danach müssen Adam und Eva, die ersten Menschen, diesen Garten verlassen und gehen in ein neues Umfeld, das viel schwieriger ist zu bebauen. Der erste Mord passiert. Kain und Abel, die Geschichte kennen wir. Das heißt, der Mensch wendet sich gegen den Menschen. Egoismus wird immer stärker. Wir lesen im Weiteren von einem Menschen, der heißt Lamech, der sehr selbstbezogen lebt, der durch seine eigene Kraft groß sein will und sagt, wer mich schlägt, den bringe ich um, so wichtig bin ich und so wenig wichtig ist der andere. Und wir sehen, dieses soziale Miteinander leidet darunter. Und das wird immer schlimmer und schlimmer, bis wir genau dann zu dem Punkt kommen, bei dem ich ja vorhin begonnen hatte, die Sintflut. Und Gott sagt, jetzt wird Tabula rasa gemacht, die ganze Erde, die ich geschaffen habe, wird einmal wieder zerstört. Und da haben wir jetzt den Text, den ich jetzt hier wieder habe. Aber die Erde war verderbt vor Gott und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Alles kaputt, verdorben, hinüber. Und deswegen das große Gericht. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit sieht einen Mann, wo er sagt, das ist einer der ist gerecht, der versucht, mir nachzufolgen, der versucht, das Leben zu leben, das ich den Menschen vorgegeben habe. Und mit ihm fange ich neu an, Noah und seiner Familie. Und nachdem eben dann Noah in der Arche gerettet wird und dann das Wasser wieder weg ist, die Sintflut, diese große Überschwemmung vorbei ist, baut Noah einen Altar, betet. Und da lesen wir das dann in 1. Mose 8. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, und jetzt kommt der Text, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist ein spannender Text, den wir hier haben. Und wer sich den mal ein bisschen vor Augen führt, merkt, dass das eigentlich widersinnig ist, was Gott hier sagt. Oder widersinnig scheint, was Gott hier sagt. Er hat gerade wegen der Verderbtheit der Menschen die ganze Erde zerstört. Und jetzt sagt er, ich will nicht mehr die Erde zerstören. Warum? Ja, weil die Menschen jetzt gut sind, weil jetzt alles perfekt ist, weil sie nicht mehr sündigen werden. Nee, das sagt er nicht. Er sagt, ich weiß, das menschliche Herz ist korrupt von Anfang an. Der Mensch kann nicht auf Dauer gut leben. Es ist einfach nicht möglich. Und das sehen wir bei allen guten Wünschen, die wir hier haben, in Deutschland oder darüber hinaus. Es funktioniert nicht. Streit kommt in der besten Familie vor. Das geschieht einfach. Das ist also nicht möglich. Und Gott sagt, ja, ich sehe, dass das so ist. Das menschliche Herz ist nicht in der Lage, auf Dauer gut zu sein. Aber meine Barmherzigkeit und meine Treue und dieses Ziel der Erlösung ist stärker als die Heiligkeit. Als die Heiligkeit Gottes mit der Bosheit der Menschen zusammengetroffen ist, gab es das Gericht. Aber jetzt trifft die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit, die Gnade Gottes mit der Unfähigkeit des Menschen, gut zu sein, zusammen und die Gnade triumphiert. Die Gnade ist stärker als das Gericht. Gericht ist nötig, aber Gottes Gnade ist stärker als die Notwendigkeit des Gerichtes. Es gibt im Neuen Testament ein griechisches Wort, das dieses Wesen Gottes beschreibt. Das heißt Philanthropia. Daher kommt das Wort der Philanthrop, der Menschenfreund, der sich dafür hingibt, um Menschen Gutes zu tun. Und der erste Philanthrop ist Gott. In Titus 3, Vers 4 heißt es, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, da sandte er Jesus auf die Welt. Da schafft er einen Ausweg aus der Unfähigkeit des Menschen. Gottes Wesen ist Menschenfreundlichkeit, Liebe zum Menschen. Das durchdringt Gottes Wesen total. Und das zeigt sich eben sehr praktisch im Alltag. Hier sehen wir die Menschenliebe Gottes, die Menschenfreundlichkeit Gottes. Dass wir das hier wieder haben, haben wir nicht verdient, weil wir gut genug sind und Gott entsprechen können, sondern weil Gottes Barmherzigkeit und Liebe stärker ist als die Notwendigkeit zum Gericht. Sonne, Saat und Ernte, Tag und Nacht, Sommer und Winter, das sind die Zeichen von Gottes Liebe. Der Jahreslauf ist so aufgebaut, dass wir leben können. Ja, wenn es das nicht gäbe, diesen Wechsel von Tag und Nacht, wo wir Ruhe finden, wo auch die Natur Ruhe findet, wenn wir nicht den Wechsel hätten von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, könnte die Erde nicht diese Dinge hervorbringen. Wir brauchen das. Wir haben letzte Woche in unserer Gemeinde eine großartige Predigt gehabt, wo der Prediger uns vor Augen geführt hat, was alles nötig ist, dass Leben auf dieser Erde notwendig ist, wenn möglich ist, was alles dafür nötig ist. Es gibt mindestens 20 kosmische Notwendigkeiten, damit das geht, was zwischen Erde und Sonne und Mond und dem Universum stimmen muss. Der Ort, an dem die Erde ist und wo sie eingebettet ist, dass das alles passt. Zum Beispiel die Entfernung von der Sonne. Wenn wir ein bisschen weiter weg wären, würden wir alle erfrieren. Wären wir etwas näher an der Sonne, würden wir alle verbrennen. Hätten wir keinen Mond zwischen uns, der mit seiner Gravitation die Erde dazu bringt, sich zu bewegen, hätten wir nicht diesen Wechsel von Tag und Nacht. Gäbe es nicht noch andere Planeten in unserem Universum, große Gasplaneten, die ganz viele Kometen, die vorbeilaufen, anziehen und auffangen, würden wir hier regelmäßig irgendeinen furchtbaren Kometeneinschlag haben, der ganze Städte zerstören würde. Also, und da gibt es noch ganz viele andere, da kann ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich bin auch nicht der Fachmann dafür, aber es ist unbegreiflich, was alles nötig ist, damit Leben auf dieser Erde langfristig möglich ist und nicht nur für ein paar hundert Jahre. Und das ist Gott. Das hat er so zusammengestellt und zusammengebaut, damit das möglich ist. Jeder Tag, den wir leben, ist ein Wunder Gottes. Jeden Tag, den wir leben, wo wir atmen können, wo wir Wasser trinken, wo wir Nahrung zu uns nehmen, ist ein Geschenk Gottes. Und zwar für die ganze Menschheit, für die ganze Schöpfung. Paulus greift das einmal auf, wo er mit den Heiden, die Gott gar nicht kennen, wo er zu ihnen spricht in Griechenland und ihnen zeigt, Gott bezeugt sich euch darin, dass er euch diesen Segen schenkt. Den Text möchte ich auch gerne mit uns lesen aus Apostelgeschichte 14. Da sagt er zu diesen Menschen in Griechenland, wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Das ist ein Beweis für Gott, für seine Existenz, aber auch für sein Wesen, für seinen Charakter, seine Gnade, seine Liebe, seine Freundlichkeit, dass er uns zugewandt ist. Okay, gehen wir zurück zur biblischen Geschichte im Alten Testament. Nach der Sintflut, Ja, und danach, nachdem die Menschen sich eigentlich erstmal alle gegen ihn entschieden hatten, er mit Noah neu angefangen hat, geht es ja weiter und wir lesen, dass es tatsächlich nicht besser wird. Ja, es gibt immer wieder viel Gottlosigkeit. Wir haben dann irgendwann den Turmbau zu Babel, wo der Mensch versucht, bis an den Himmel heranzukommen, also in Gottes Wohnung hineinzuschauen. Da hat er natürlich kläglich gescheitert. Das hat nicht funktioniert. Aber Gott will trotzdem für seine Menschen da sein. Und das macht er zunächst, indem er sich ein Volk erwählt, Israel. Und sagt, an diesem Volk möchte ich zeigen, wer ich bin, wie gut ich sein kann, wie gut ich für meine Leute sorgen kann, aber auch, wie heilig ich bin, wie wichtig es ist, sich richtig zu verhalten und Gott zu ehren und zu respektieren und ihm zu glauben. Und all die anderen Dinge, auch dass Gnade nötig ist, zeigt dann ihm immer wieder. Also er wählt sich ein Volk und er erwählte sich, indem er es erst einmal aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft herausreißt. Also er zeigt sich als Befreier, als einer, der neuen Lebensraum möglich macht. Er nimmt die Israeliten aus der Sklaverei, wo sie nicht selbst bestimmen können, tun müssen, was der Pharao und die Ägypter sagen, und führt sie in ein Land, in dem sie selber sich ausbreiten können, wo sie ernten können und den Segen des Lebens erleben dürfen. Also so zeigt er sich als Retter, aber auch als Gesetzgeber, als einer, der gute Richtlinien gibt, in denen das Leben möglich ist. Wenn wir uns die Gesetze im Alten Testament anschauen, der Großteil, da geht es um das soziale Miteinander. Da geht es darum, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir so leben können, dass das Heil auch möglich ist. Und dann gibt es natürlich auch viele religiöse Gesetze, aber ganz viel über das soziale Leben. Witzigerweise oder interessanterweise eben auch der Umgang mit der Natur. Zum Beispiel, dass jedes siebte Jahr die Felder nicht bearbeitet werden sollen, damit sich die Erde erholen kann und wieder Kraft bekommt, um weiter dann Frucht hervorzubringen. Und auch das wissen wir heute. Jeder Landwirtschaftsingenieur weiß, dass diese Ruhezeiten nötig sind oder dass man mal was anderes pflanzt und nicht immer das Gleiche, weil das den Boden eben auslaugt. Auch solche Dinge sind da schon in den Gesetzen drin. Und trotzdem geht es eben auch mit Israel weiter wie vor der Sintflut. Auch die Israeliten vergessen Gott, suchen ihre eigenen Götter, die sie manipulieren können, die sie für sich ausnutzen können. Wir lesen von ganz viel Ungerechtigkeit, sozialem Unrecht, das geschieht. Reiche beuten die Armen aus, weil sie die Macht dazu haben. Also ganz, ganz viel Problematisches passiert auch im Volk Israel. Und hier kommt nun die Botschaft der Propheten, der israelischen Propheten ins Spiel. Und sie kritisieren den Lebensstil der Israeliten und sagen, so könnt ihr nicht mit euch und mit Gott umgehen. Sie kritisieren vor allen Dingen ganz viel soziales Unrecht, Unterdrückung, Machtmissbrauch oder eben auch vorgespielte Religiosität, wo man zwar seine Opfer bringt, aber in seinem Herzen weit weg ist von Gott und am Sonntag die Opfer bringt und am Montag dann seinen Mitarbeiter schlägt oder sowas. Das ist ganz viel, was hier die Propheten an sehr praktischen Dingen ansprechen. Jetzt Naturschutz, das ist ja unser Thema, die Natur heute, ist da noch nicht so groß das Thema bei den Propheten, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Möglichkeit der Menschen zu der Zeit, die Natur zu unterdrücken, noch gar nicht so stark waren. Ja, also selbst wenn man dort ständig mit Holz geheizt hat, war der CO2-Ausstoß nicht so groß und die ganze Industrialisierung hat ja die ganze Welt verändert, ja, wo wir jetzt in der Lage sind, richtig viel aus der Erde herauszupressen, was früher gar nicht möglich war. Es wäre ganz spannend zu wissen, was die Propheten heute, wenn sie sprechen würden, sagen würden über soziales Unrecht hinaus, was wir heute ja immer noch kennen, über Umweltschutz oder die Zerstörung der Umwelt. Und trotzdem haben auch die Propheten eine Botschaft zum Thema der Umwelt. Sie sagen, die Sünde der Menschen hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche und eben auch auf die Umwelt. In Jesaja 24 sehen wir das, Verse 4 bis 7, da sagt der Prophet: Die Erde ist verdorrt und verwelkt, der Erdkreis ist verschmachtet und verwelkt, die Höchsten des Volkes auf der Erde verschmachten, die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, das Gebot missachtet und den ewigen Bund gebrochen. Darum frisst der Fluch die Erde und verschuldet haben es, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Der Wein ist dahin, der Weinstock verschmachtet und alle, die von Herzen fröhlich waren, seufzen. Hier sehen wir deutlich ausgedrückt, dass die Sünde des Menschen tatsächlich Auswirkungen auch hat auf die Welt. Und wir sehen es ja, also der menschengemachte Zerstörung der Erde hat Auswirkungen. Dass Menschen hungern, ist auch mit Grund, weil andere sich bereichern an ihnen. Oder weil dass irgendwo kein Wasser mehr ist, weil es für andere Dinge missbraucht wird. Also wir sehen heute noch viel stärker als damals, welche Auswirkungen die Sünde des Menschen auf unsere Umwelt hat. Und die Erde leidet unter der Sünde. Sie leidet unter dem Sündenfall bis heute. Springen wir nochmal ins Neue Testament. Auch Paulus spricht genau von dieser Wahrheit, von dieser Tatsache, wie sehr unsere Umwelt seufzt und stöhnt und leidet unter dem, was Menschen machen. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Hier ist so diese Hoffnungsschimmer in die Zukunft. Aber jetzt, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, das sehen wir jeden Tag, aber auf eine Hoffnung hin. Vers 21, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft und Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Also diese Vergänglichkeit erleben wir jeden Tag. Wenn ich den Apfel aus dem Korb nehme und er verfault ist, wenn der Bauer merkt, durch das viele Regen sind die Kartoffeln unter der Erde verfault. Ja, das sind so Dinge, da sehen wir die Vergänglichkeit der Schöpfung auch sehr praktisch. Ja, Brot verschimmelt, was auch immer passiert. Bis hin natürlich zu den viel schlimmeren Dingen wie Dürren, wo über Jahre kein Wasser fällt und nicht viel geerntet werden kann. Oder Überschwemmungen, von denen wir immer wieder sehen, wo dann plötzlich so viel Wasser da ist, dass auch alles kaputt gemacht wird. Die Schöpfung seufzt bis heute und sehnt sich nach der Erlösung. Aber Paulus führt hier dieses Thema der Hoffnung über diese Vergänglichkeit ein. Wir haben eine Hoffnung, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, so nennt er das. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig für uns. Wenn wir uns das hier anschauen, können wir froh sein, das ist toll, das ist super, was wir hier vor uns liegen haben, den Segen. Aber wenn ich so mir anschaue in den Nachrichten, was in der Welt passiert, an Katastrophen, Naturkatastrophen, Erdbeben, Feuer in Griechenland, Hungersnot wieder irgendwo in Afrika oder in Pakistan, was auch immer, dann natürlich auch Kriege, die jetzt geschehen, ob das hier der Ukraine-Krieg ist oder jetzt auch wieder Unruhen woanders. Jetzt gerade aktuell beschießen die Palästinenser in Israel seit gestern furchtbar viele Tote, viel Zerstörung. Wenn ich also sowas sehe, dann macht mich das mutlos. Das frustriert mich. Ja, ich fühle mich so schwach, so hilflos. Ich kann da nichts gegen machen. Ich muss das immer nur sehen und wahrnehmen. Vielleicht kann ich ein bisschen Geld spenden, aber auch das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und da brauche ich diese Hoffnung, von der Paulus hier spricht. Paulus sagt hier, die Welt liegt in Wehen. Er nimmt dieses Bild von der Geburt. Ja, wenn die Frau die Wehen hat, dann ist das schmerzhaft, das ist unangenehm. Und das wirkt manchmal, das hört es gar nicht auf. Aber danach kommt die Geburt und neues Leben entsteht. Also die Vergänglichkeit und die Hoffnung, dass das Licht hängt zusammen, das geht Hand in Hand. Paulus sagt, ja, in der Welt ist vieles schlimm. Ja, es gibt die Katastrophen, es gibt Unrecht und wir leiden darunter und die Schöpfung leidet darunter. Aber wir erwarten eine Erlösung. Und das ist jetzt die Botschaft, die auch Paulus den Griechen in dem Text vorher weitergeben wollte. Diese Hoffnung ist gegründet in Gott selber, in Jesus Christus. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, der Grund für viel, was passiert ist, ist der Sündenfall. Der Grund für alle Vergänglichkeit, für alles, was verfault, für alle Krankheit, dafür, dass mein Körper auch heute nicht mehr so will wie vor 20 oder 30 Jahren. Der Grund liegt in dem Sündenfall. Die Schuld des Menschen, das Auswirkungen hat auf alle Bereiche des Menschen. In mir und auch in meiner Umwelt. Aber dieses Problem der Sünde ist Gott angegangen. Er ist selber auf die Welt gekommen, in Jesus Christus, und hat selber die Folgen der Sünde, die Schuld der Sünde getragen, als er ans Kreuz gegangen ist, für uns, für jeden Einzelnen. Und in ihm haben wir Vergebung, Erlösung von unserer Sünde Und das ist jetzt dieses Seelenheil, von dem in der Kirche immer gesprochen wird, was auch wichtig ist. Dass wir in der Ewigkeit bei Gott sein können, dass wir sterben werden, aber auferstehen werden. Aber es hat auch Folgen auf den ganzen Menschen. Gott sieht die ganze Welt. Und die Erlösung Jesu nimmt der Sünde die Kraft und damit auch die Zerstörungskraft, die ewig ist. Und so wird es eine neue Welt geben, eine neue Schöpfung, eine Schöpfung, die ohne die Folgen des Sündenfalls leben darf, wo es keine Vergänglichkeit mehr gibt. Wir haben eine Hoffnung auf Erneuerung. Ein Stück von dieser Erneuerung dürfen wir jeden Tag erleben, wenn Gott meinen Charakter verändert, wenn Gott Familienkonflikte löst und in Ordnung bringt, wenn Menschen einander vergeben, wenn Versöhnung geschieht. Das ist Gottes Geist, der da wirkt. Und so wird schon Erneuerung passieren. Und auch unsere Welt erneuert sich immer wieder. Und trotz mancher Naturkatastrophen oder Ölpests oder sowas, konnte die Natur sich doch auch wieder erholen. Und wir leben heute immer noch hier. Ja, manche Apokalypsenprediger aus den 70er Jahren haben gesagt, das Jahr 2000 werden wir nie erleben, wenn wir so weitermachen. Wir haben leider so weitergemacht, aber die Natur ist stärker, weil Gott diese Erlösungskraft hineingelegt hat. Aber auch das ist nur ein Stück. Und es lohnt sich natürlich, Naturschutz zu betreiben und zu gucken, dass wir dafür sorgen, so wie Gott das ja auch wollte. Ne? Baut die Erde, bewahrt die Erde, nicht zerstört die Erde. Das war ja sein Plan für uns Menschen. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auch diese Natur wird Erlösung finden. Und dann möchte ich nochmal zurück zu den Propheten aus dem Alten Testament gehen, die genau das nämlich vorhergesagt haben. Jeremia 31, da lesen wir, denn der Herr wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten. Sie werden kommen und auf den Höhen des Zion jauchzen und vor Freude strahlen über die Gaben des Herrn, über Getreide, Wein, Öl, junge Schafe und Rinder, dass ihre Seelen sein werden wie ein wasserreicher Garten und sie nicht mehr verschmachten sollen. Alsdann werden die Jungfrauen fröhlich beim Reigen sein, die junge Mannschaft und die Alten miteinander, denn ich will ihre Trauer in Freude verwandeln, sie trösten und erfreuen nach ihrer Betrübnis. Das ist erst einmal eine Aussage an die Israeliten, die gerade mal wieder in der Verbannung sind und dort viel leiden müssen. Ihr werdet wieder diese Freude erleben in eurem eigenen Land, mit euren eigenen Gaben. Aber es blickt schon darüber hinaus, in Vollkommenheit, dann, wenn Gottes Reich anbricht. Und das wird nochmal deutlicher bei Hesekiel, Kapitel 47, wo er von dieser neuen Zeit, diesem neuen Zeitalter spricht. Wir lesen dort ab Vers 7. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Also Hesekiel kriegt einen Blick in das Reich Gottes hinein, so wie es einmal sein wird, mit dem neuen Tempel und Gottes neuer Herrschaft. Und er sprach zu mir, dass dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet in das Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und ab Vers 12. Und an dem Strom werden an seinen Ufern auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken. Und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Hier haben wir wieder dieses Bild von dem Garten. Ja, da fließt ein großer Strom, genug Wasser, viele Fische da drin, rechts und links Bäume mit allen möglichen Arten von Früchten und Blättern, die nicht nur da sind, um sie anzuschauen, sondern als Medizin dienen. Also so ein prophetisches Bild, wie die Schöpfung wieder heil ist. Der Mensch wieder zurück in dem Garten leben darf in Gottes Gegenwart. Die Natur tötet nicht mehr, sie ist nicht mehr vergänglich. Weil wir haben immer wieder neue Früchte und die Natur macht sogar heil durch reines Wasser, wo Fische sich entwickeln können und die Blätter eben die Heilung bringen. Das ist das Bild der Hoffnung, das hier Hesekiel malt für die Zukunft. Und dieses Bild, und damit schließe ich dann jetzt auch ab, wird dann auch im Neuen Testament in der Offenbarung wieder genauso aufgegriffen. Wir kennen die Offenbarung, ganz viele Prophezeiungen, viele Bilder über ganz schlimme Dinge. Die Bosheit der Welt wird dargestellt, gottfeindliche Mächte, die sich gegen Gott auflehnen und ganz viel kaputt machen. Und dann sehen wir das Gericht Gottes über diese Bosheit, wo Gott all das, was gottfeindlich ist, was menschenfeindlich ist, was zerstörerisch ist, unterdrückt, wegmacht, um sein neues Reich aufzurichten. Und dann in den letzten Kapiteln sehen wir, wie beschrieben wird, wie ein Leben dann aussieht, wenn das Böse nicht mehr da ist. Wenn der Böse, der Satan, der Zerstörer weggenommen ist und all seine Dämonen nicht mehr wirken können und das Gute in der Welt wieder herrschen darf. Und das nennt dann die Offenbarung den neuen Himmel und die neue Erde. In Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, sieh da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst Gott wird mit ihnen sein, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und wie das Neue dann aussieht, ist im nächsten Kapitel angedeutet. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes, mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes, Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Dieses Wasser kommt vom Thron Gottes und vom Lamm. Und das Lamm ist das Bild für Jesus Christus, der das möglich gemacht hat durch seinen Tod am Kreuz, der uns versöhnt hat mit Gott, der uns neues Leben, ewiges Leben gibt. Und dieses ewige Leben ist dann möglich im Reich Gottes, in der Nähe Gottes, wo es keine Vergänglichkeit mehr gibt, wo es keine Vernichtung mehr gibt, wo es keine Naturkatastrophen gibt, keine Feuersbrünste, keine Dürre, wo der Apfel nicht mehr verfault und das Brot nicht mehr verschimmelt. Und da dürfen wir sein, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir durch Jesus mit ihm versöhnt sind. Wir erleben vieles von dieser Erneuerung schon heute, durch das, was der Heilige Geist in unserem Leben verändern kann. Aber die Vollkommenheit, die liegt doch vor uns. Aber dafür haben wir die Hoffnung der Herrlichkeit der Kinder Gottes, wie Paulus das nennt. Und das darf uns auch in den vielen bedrückenden Nachrichten, die wir immer wieder sehen, in allen Problemen mit Natur und Mensch, darf uns das durchtragen. Und wenn wir miteinander Erntedank feiern, dann können wir dankbar sein. Aber all das, was wir hier sehen, ist auch ein Versprechen Gottes dafür, das geht weiter so und einmal wird alles ganz heil werden. Das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was wir einmal erleben werden dürfen, wenn die Fülle da ist und die Vergänglichkeit vorbei ist, der Tod vorbei ist, aller Schmerz vorbei ist und wir bei Gott getröstet werden dürfen. Darauf freue ich mich und das gibt mir Mut und ich hoffe, euch heute Morgen auch. Amen.